Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt Nachwuchs. Das klingt jetzt irgendwie super kryptisch. Auf der einen Seite finde ich total konkret und auf der anderen Seite finde ich total unkonkret, weil es kann so viel sein und so viel nicht sein. Und wir haben jetzt auf jeden Fall schon zwei Einstiegsfolgen gehört, wo wir explizit geschaut haben, was macht denn die DGBMT im Bereich Nachwuchs, Nachwuchsförderung? Welche Strukturen gibt es? Wo sind vielleicht aber auch noch Lücken und große Fragezeichen? Und jetzt starten wir quasi mit dem ersten Fokus auf die Zielgruppe der SchülerInnen. Das heißt, heute sitzen hier ExpertInnen bei mir zu Gast, die sich jeden Tag damit beschäftigen, wie man MINT an Schulen besser etablieren kann oder für SchülerInnen besser und interessanter gestalten kann, unter anderem. Und in der nächsten Folge, in diesem Monat, werden wir dann uns anhören, was denn SchülerInnen selbst dazu sagen und denken. Also was ihnen so gefällt, wo sie sagen, ach, da wünsche ich mir gerne mehr. Das funktioniert gut, das funktioniert vielleicht noch nicht so gut. Da bin ich sehr gespannt drauf. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr euch heute hier die Zeit nehmt und würde euch bitten, dass ihr euch einmal vorstellt. Ich weiß, wir haben hier einmal Paul Diemel sitzen. Wir fangen einfach mit dir an. Wir sitzen regional am nächsten. Du in Kiel, ich in Hamburg. Hallo.
Ja, hallo. Hi. Genau, ich bin Paul Diemel. Ich bin Doktorand in einem Sonderforschungsbereich an der Uni Kiel. Hauptsächlich an der Uni Kiel sitzt er. Ich persönlich auch an der schönen Ostsee. Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen konnten, konnte ich vorher nämlich auch nicht. Ein Sonderforschungsbereich ist am Ende des Tages ein relativ, ich sag mal, großer Zusammenschluss für wissenschaftliche Verhältnisse. Das ist eine Art Programm von der DFG gefördert. Und Sonderforschungsbereiche sind sehr, sehr interdisziplinär angesetzt und haben meist ein so großes Oberthema, wo dann ganz viele Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen. Zu dem Thema im Falle meines SFBs, das ist der 1261, ist das vereinende Oberthema, dass es um die Vermessung von Magnetfeldern geht und die Anwendung davon für Medizin und Life Sciences. Genau, und ich sitze dort im Outreach Project, bin also eher etwas ungewöhnlich unterwegs, allerdings hat dieser SFB ein explizites Outreach Project. Ich komme selbst gar nicht aus den Ingenieurswissenschaften, sondern aus dem naturwissenschaftlichen Lehramt ursprünglich, also habe Chemie studiert auf Lehramt. Ja, und bin dann irgendwie auf Umwege, wie das halt manchmal läuft im Leben, da gelandet, bin da sehr glücklich und arbeite dort im Prinzip in meinem Forschungsthema, also in meinem Forschungsprojekt seit letztem Herbst, also noch auch gar nicht so lange. Genau, ganz explizit zum Thema Berufsorientierung in Hinblick auf MINT mit einem leichten Fokus in Richtung Ingenieurswissenschaften und Technik. So Stolpersteine in dem Bereich und mit einem gewissen Fokus in Richtung Outreach-Formate. Genau.
Bin ich gespannt, was du uns vielleicht gleich noch erzählen wirst, was du bis jetzt schon so beobachten konntest. Ich weiß, dass du, darüber haben wir ja vorbereitend auch gesprochen, definitiv an den Schulen selbst bist. Das heißt, du bist der Zielgruppe besonders nah, immer wieder und hast eben dann aber auch die Schnittstelle, direkt in die Forschung blicken zu können und das ja irgendwie sehr wechselwirksam. Also du hast da einmal den Kern, siehst, was passiert, kannst aber das direkt auch an die Schule selbst bringen und gucken, wie reagieren die jeweiligen Zielgruppen auch aufeinander. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Dann haben wir noch Christina Walter aus Jena hier sitzen. Hallo.
Hallo aus Jena. Ich bin Christina Walter, ich bin Geschäftsführerin des Vitelo e.V. Vitelo steht für wissenschaftlich-technische Lernorte. Wir machen ganz viel. Wir sind einerseits ein regionales MINT-Netzwerk, sind also die Plattform für all diejenigen Initiativen, Organisationen, Projekte, die irgendwas im Bereich naturwissenschaftlich-technische Bildung für Kinder und Jugendliche machen. Und da gibt es viele in Jena. Dann sprechen wir mit Schulen. Was braucht ihr eigentlich? Was wünscht ihr euch, für eure Lehrkräfte, für eure Schulklassen? Und wir machen tatsächlich auch selber eine Menge Angebote. Wir machen vor allen Dingen jede Woche Experimentier- und Programmier-AGs in den Schulen vor Ort. Und wir betreuen auch Schülerprojektarbeiten. Wir machen Ferienworkshops und wir machen auch Workshops für Schulklassen in ganz verschiedenen Bereichen.
Vielen Dank dir. Und zuletzt sitzt hier noch Volker Tschiedl. Hallo.
Ja, hallo in die Runde. Volker Tschiedl, ich bin von Hause aus ähnlich wie Paul Gymnasiallehrer, Chemie und Bio. lange Jahre an einem Gymnasium in Mainz unterrichtet und schon seit, ja, auch schon mittlerweile seit 18 Jahren im Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz tätig. Dort für Naturwissenschaften und Technik, alles, was dazugehört, von Themen wie Lehrpläne, Grundsatzfragen. Und ja, seit einigen Jahren auch verantwortlich für die rheinland-pfälzische MINT-Strategie, wo wir versuchen, von der Kita bis zum Studium, bis in die Berufsausbildung eben junge Menschen für MINT zu begeistern, die Rahmenbedingungen zu verbessern und da einfach möglichst viele Berührungspunkte zu schaffen, um MINT erlebbar zu machen. Weil das ist so eine Erfahrung, die ich aus meiner eigenen Vita noch so mitgenommen habe, so das eigene Machen, das Experimentieren, das ist dann doch oft der Weg, um sich für MINT zu begeistern. Zumindest war es bei mir so. Also es fing mit dem Chemie-Experimentierkasten mit 12 an, ging dann über das Chemielabor im Keller bis dann hin zum Studium.
Jetzt finde ich es ganz interessant, weil wir quasi die ganze Zeit darüber reden, dass wir jetzt in diesem Jahr unser Thema ein bisschen neu ausgerichtet haben, uns mit dem Themenbereich Nachwuchs eben beschäftigen wollen. Und ich habe mir aber im Vorhinein zur Folge gedacht, naja gut, für manche mag das total einleuchtend sein, aber für unsere besonders jungen ZuhörerInnen vielleicht gar nicht. Die stellen sich vielleicht gerade die Frage, warum redet ihr überhaupt beruflich jeden Tag über uns und macht euch da Gedanken, wofür ist es überhaupt wichtig, dass quasi da Leute sitzen, die sich proaktiv damit beschäftigen, was mir als junge Person vielleicht gefallen könnte. Und warum ist es wichtig, vielleicht auch explizit eben im MINT-Bereich Angebote zu schaffen, die mir das transparenter schon sehr früh, du meintest Kita gerade eben, näher bringen. Volker, was würdest du da jetzt drauf antworten?
Ja, also um es mal verkürzt zu sagen, die Zukunft spricht MINT und ohne MINT-Kenntnisse kann ich bei dieser Zukunft nicht MINT oder MIT sprechen. Wenn man mal sich überlegt, wie viel in unserem Alltag, in unserer Umwelt oder auch Thema Klimawandel untrennbar mit MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik verbunden ist, ist es einfach wichtig, da auch mitreden zu können, um auch Dinge lösen zu können. Und das sind ja auch ganz viele Chancen, die sich da auftun. Gerade junge Menschen wollen ja auch ihr Leben mitgestalten, aktiv werden und sich einbringen und ihre Zukunft mit in die Hand nehmen. Und da bietet der MINT-Bereich einfach unendlich viele Möglichkeiten, mal ganz abgesehen davon, dass er natürlich beruflich auch so einzuordnen ist, dass es da natürlich auch tolle Berufsbilder gibt mit guten Verdiensten, was ja auch nicht unerheblich ist. Und ein Land wie Deutschland ist ein Stück weit darauf angewiesen, dass wir MINT-Nachwuchs finden, um eben die Lösung für die Probleme von morgen zu finden.
Mhm. Jetzt sprichst du natürlich gleich schon eine Thematik an, auf die ich später auch nochmal zurückkommen wollen würde, weil ich mich natürlich frage, ob sich dahingehend MINT-Strategien oder Nachwuchsstrategien auch verändern, dass man einfach sagt, da ist eine Generation, die wirklich einen Impact auf den Planeten haben möchte, aufgrund von vielleicht nicht den allerrosigsten Zukunftsprognosen, sodass man da eben sagt, wir haben ganz neue Werte, die wir irgendwie in den Fokus nehmen müssen, wenn wir jetzt Nachwuchs ansprechen und überhaupt noch erreichen wollen. Aber dann wären wir jetzt schon komplett tief drin. Von daher, jetzt habt ihr euch einmal vorgestellt. Ich würde tatsächlich einmal natürlich von euch erfahren, wie eure Arbeit überhaupt aussieht und was dann dementsprechend Aspekte sind, die ihr besonders wichtig findet, im Umgang mit dem Nachwuchs selbst. Paul, deine Schnittstelle ist die Schule direkt. Ich glaube, so das Alleroffensichtlichste für uns jetzt hier ist natürlich nicht in Fachvokabular und Forschungswelt abdriften, sondern eben auch da immer bedenken, wo kann man wie wen abholen. Aber berichte mal.
Ja, also auf meiner aktuellen Stelle ist es so, dass meine häufigsten Begegnungen mit SchülerInnen, mit jungen Menschen im Rahmen der Schule allerdings meist außerschulisch stattfinden, also tatsächlich Besuche in irgendeiner Art und Weise bei uns meist an der Uni stattfinden. Ab und an ist es auch, kommt es auch mal vor, dass wir auch Klassen besuchen. Häufiger ist es aber eher umgekehrt. Generell total relevant, würde ich sagen, für jeden Umgang mit jungen Menschen und SchülerInnen ist eigentlich was man auch so aus dem Lehramt kommt, oft in den Fachdidaktiken predigt und berücksichtigt. Und zwar eine gewisse Adressatengerechtheit und die beginnt halt nicht zuletzt auch beim Alter. Und das ist ganz, ganz wichtig, ist, mit was für einer Altersgruppe man Kontakt pflegt, für wen man seine Programme ausrichtet. Und das ist bei mir momentan eher der Fall mit etwas älteren SchülerInnen, kurz vor der Oberstufe oder in der Oberstufe. Und in dem Zuge habe ich da meist Kontakt mit welchen, die so entweder im Rahmen von, ich sag mal so, Infoveranstaltungen, Tage der offenen Türen zu uns kommen oder aber im Zuge des Profilseminars. Das ist ein Schulfach bei uns in Schleswig-Holstein, das es bei uns noch nicht so lange gibt, in anderen Bundesländern schon ein bisschen länger. Das ist für die Oberstufe und da geht es um Projektarbeiten, projektbasiertes Lernen und Arbeiten. Ja, da ist es so, dass wir von meinem Institut aus, meinem Forschungsinstitut, so eine Art Begleitprogramm anbieten, wo wir Lehrkräfte mit Forschenden in Kontakt bringen und dann halt, ich sag mal, da so ein bisschen vermitteln. Je nach Themenbereich ist das ganz unterschiedlich. Bei uns allerdings alles in Richtung MINT.
Also das heißt, die SchülerInnen, mit denen du zusammenarbeitest, sind bereits MINT begeistert oder mindestens MINT interessiert. Es ist jetzt nicht so, dass du überhaupt erstmal eine MINT-Aufklärung machst und sozusagen Leute, die, da bringe ich mal gleich ein Stereotyp rein. Ich weiß an meinen, ich war auf 8 Schulen war es immer so, MINT ultra kompliziert, muss man mega schlau für sein, um Himmels Willen und am allerliebsten männlich, um jetzt die gigantische Keule hier rauszuholen. Du hast quasi primär schon Leute, die sich für ein MINT-Profil wahrscheinlich dann ja schon entschieden haben und da ihre Schwerpunkte setzen wollen.
Häufig, ja. Mhm. Also da sprichst du was ganz Spannendes an. Das so ein bisschen mehr in Richtung meines Forschungsanteils, weniger so meines Transferanteils meiner Stelle geht. Es zeigt sich auch ganz klar mit fortschreitendem Alter in der Jugend. Irgendwann sind die Interessen relativ verfestigt. Ich sag mal ganz grob über den Daumen gepeilt. So ab 14 bis 15 um und bei kristallisiert sich raus, dass man eigentlich, was so wirklich auch Berufsorientierung, sag ich mal, und Nachwuchsgewinnung angeht, nur noch diejenigen Jugendlichen wirklich erreicht, die zumindest MINT noch nicht ausgeschlossen haben. Also wo eine gewisse Affinität noch da ist. Sie müssen nicht sich klar entschlossen auf einen Pfad bewegt haben, aber so eine gewisse Affinität, so ein Ausschluss hat noch nicht stattgefunden. Wie du das sagst, der erfolgt häufig aufgrund relativ simpler und stereotyper Entscheidungen, was ja auch verständlich ist, weil das ist komplex und junge Menschen müssen das irgendwie beurteilen können. Das ist schwierig. Sehr, sehr relevant dabei ist halt auch dieser Aspekt, kann ich das überhaupt? Nee, ich glaube, ich kann das gar nicht. Unabhängig davon, ob das stimmt. Einfach nur der Glaube, ich kann das gar nicht. Und dann wird es quasi im Vorfeld aussortiert. Aber ja, wie du sagst, genau. Wir richten uns eher tendenziell an all die Jugendlichen, die zumindest noch eine gewisse Affinität haben.
Christina, wie ist das bei dir? Du hast ja vorhin beschrieben, ihr habt ein sehr breites Angebot, aber ja auch schon ganz klar eben mit dem MINT-Fokus. Sprichst du eine ähnliche Zielgruppe an oder ist die tatsächlich, richtet sie sich auch noch an jüngere Leute?
Also ich stimme Paul völlig zu. Man muss ganz genau wissen, wen man womit erreichen kann und will. Und wir versuchen aktuell verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Das hängt auch immer ab mit den Projekten, die wir gerade so betreuen. Also wir sind eigentlich gestartet, ähnlich wie Paul, mit einem Projekt mit dem Schülerforschungszentrum. Das war unser erstes großes gefördertes Einzelprojekt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns vor allen Dingen an die Kinder und Jugendlichen richten, die schon so ein bisschen ein Interesse und auch eine Affinität für das Thema Naturwissenschaft und für die Themen Naturwissenschaft und Technik mitbringen. Und ich kann nur sagen, das ist ein wunderschönes Arbeiten. Also das macht auch jedem Spaß. Jede Kursleitung sagt, oh ja, Projektbetreuung, das mache ich gerne. Wir haben aber auch festgestellt, wenn man diese Kinder und Jugendliche haben möchte, muss man in der Breite anfangen. Und da haben wir seit letztem Jahr ein BMBF-gefördertes Projekt, das heißt MINTBIT, MINT-Bildung und Teilhabe, dass wir halt auch an die Orte gehen und vielleicht auch in die Stadtteile, wo es nicht ganz so einfach ist, wo die Eltern eben nicht die Kinder mal zur Programmier-AG einmal durch die Stadt fahren, sondern wo wir halt die Kinder und Jugendlichen dort abholen, wo sie sind. Und das ist entweder in der Schule nachmittags oder das ist auch in den Jugendzentren. Und da haben wir selber auch nochmal ganz viel über uns und über unsere Arbeit gelernt, dass wir da auch wirklich nochmal mit anderen Inhalten kommen müssen. Dass es eben da nicht reicht, drauf zu hoffen, dass die Kinder das schon spannend finden, sondern dass es ganz viel über Alltagsrelevanz geht, dass es ganz viel damit, auch was Volker gesagt hat, was hat das mit mir und mit meinem Leben zu tun? Über diese Themen muss man da kommen. Und also das kann auch sehr erfüllend sein, es ist halt anders. Also dann sind dann eben die Erfolgserlebnisse, dass die Kinder tatsächlich mal eine Dreiviertelstunde durchgehalten haben, ein Programm abzutippen. Das sind dann auch schon die Erfolgserlebnisse, die wir haben.
Also so viele spannende und relevante Punkte. Ich finde, oder ich höre relativ häufig, dass es viele Programme gibt, die gut laufen. Auch Paul eben in Kiel, die Kieler Forschungswerkstatt beispielsweise, wo dann eben aber eher Schulen dran teilnehmen, die ohnehin ein gewisses Engagement zeigen oder die einen gewissen Ruf haben, weil es eben für andere Schulen teilweise auch einfach strukturell bedingt schwierig ist. Und es sind dann Themen, über die man vielleicht im ersten Punkt gar nicht nachdenkt. Wie ist das Mittagessen abgedeckt oder wie einfach ist es für alle mit dem Nahverkehr, dann dort überhaupt hinzukommen? Und die Kieler Forschungswerkstatt befindet sich am Kieler Unicampus. Also es ist jetzt nicht unbedingt abgelegen, aber trotzdem, also wirklich strukturelle Aspekte, die eben nicht für alle unbedingt super einfach zu bewältigen sind. Auf der anderen Seite dann eben auch unterschiedliche Ansprache. Also wir haben jetzt mit Volker und Paul, ihr habt das Gymnasiallehramt angesprochen. Natürlich gibt es da einfach noch andere Bereiche und das haben wir ja auch schon mit der Sprache. Also wenn ich jetzt anfange, MINT im Kindergarten zu platzieren, dann ist das eine ganz andere Form von Ansprache, eine ganz andere Form von Möglichkeiten, die überhaupt da sind. Christina, du hast Konzentration von 45 Minuten angesprochen im Kindergarten. Weiß ich nicht, ich glaube, man ist glücklich, wenn da 5 Minuten Aufmerksamkeit gerade irgendwie da sind und dann ist sie halt schon wieder verflogen. Und so herausfordernd, also wir haben jetzt ja hier gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema SchülerInnen, also klammern wir mal Kindergarten vorsichtig aus. Ich glaube tatsächlich, man sollte auch schon da Interesse wecken und vor allen Dingen schon da aktiv gegen diese Stereotypenbildung vor allen Dingen arbeiten. Ich glaube, das ist sehr, sehr relevant, dass man da nicht schon was ausschließt, was in der Schule entstehen könnte. Aber alleine diese Spanne von Kleinkind bis jugendlich und dann junger erwachsene Person, das ist natürlich, braucht so eine angepasste, zielgruppenspezifische Sprache, Angebot, das ist natürlich einfach unfassbar komplex. Volker, du hast ja wirklich, meinst du, von Kita bis eben Gymnasium, also Oberstufe, du machst dir über alle möglichen Bereiche Gedanken. Ich stelle mir das super spannend und erfüllend vor, aber auch unfassbar herausfordernd.
Ja, das beschreibt es wirklich ganz gut. Der MINT-Bereich ist wirklich wahnsinnig komplex. Also nicht nur von den Fächern, die drin stecken, sondern auch, wenn man eben die ganze Bildungskette mal entlang denkt. Und dann ist mein Schwerpunkt im schulischen Bereich noch. Aber genauso wichtig, und das ist auch nochmal ein Anliegen, was wir sehr stark vorantreiben, es muss eben eine stärkere Vernetzung mit außerschulischen Angeboten stattfinden. Also auch mal aus Schule raus MINT erleben, mal richtig sehen, wofür das eigentlich gut ist, was man im Unterricht lernt. Das ist eben auch nochmal so ein Punkt, den wir da versuchen zu bespielen. Und es ist schon herausfordernd, weil natürlich, ich bin von Haus aus Gymnasiallehrer, ich habe andere Vorstellungen, wie es in der Kita zugeht, also in der Kindertagesstätte, als es dann de facto so ist. Da geht halt einfach viel vom Kind aus, da muss man eben Begegnungsanlässe schaffen und kann nicht so wie in der Schule sagen, okay, da ist jetzt das Thema mal auf dem Lehrplan, so funktioniert das nicht. Also es ist schon spannend, aber es ist auch ein sehr erfüllender Job, weil man schon sieht, dass man einfach da auch, zwar kleine Schritte, aber doch, dass es da Entwicklungen gibt. Und ich bin ganz überzeugt, dass man eben mit der MINT-Förderung nicht früh genug anfangen kann. Also spätestens in der Mittelstufe verliert man viele, weil sich dann Interessen in eine andere Richtung entwickeln. Aber man muss trotzdem schon wirklich in der Kita anfangen. Und da hatten wir auch so ein schönes Beispiel mit Pixi-Büchern und MINT-Berufen, weil einfach die Erkenntnis ist, Berufe, die ich nicht kenne, weil ich sie nie kennengelernt habe, für die interessiere ich mich auch später nicht. Es ist spannend, aber natürlich schon vielfältig herausfordernd.
Ja, jetzt ist es so, dass ich in den letzten Jahren immer wieder gehört habe, dass Einschreibezahlen entweder rückläufig waren oder schon immer sehr herausfordernd, problematisch waren, weil es eben einhergeht mit beispielsweise eben diesem Stereotyp, das ist so kompliziert, das kann ich vielleicht ohnehin gar nicht. Würdet ihr sagen, diese Anwendungs- oder der anwendungsorientierte Ansatz, gerade jetzt schon in den Schulen, ist da drauf, also ist eine Reaktion darauf, wenn ich mich jetzt beispielsweise an meine Schulzeit zurückerinnere und es ist zwar ein paar Jährchen her, aber noch nicht ewig, dann würde ich sagen, war das noch nicht ganz so anwendungsorientiert. Vielleicht hat man mal eine Exkursion gemacht oder man hatte mal eine Projektwoche, klar, aber dass man wirklich immer den Ansatz verfolgt hat, das ist jetzt die Theorie an der einen Seite und in der Anwendung bedeutet das das und das oder das steckt vielleicht dahinter. Das würde ich sagen, war eher seltener und deshalb wirkte es auch so abstrakt und war vielleicht in meinem speziellen Fall nicht unbedingt greifbar. Ich hatte übrigens ein MINT-Profil, man mag es kaum glauben. Ich habe mich dann doch nach dem Abi sogar noch dagegen entschieden. Also ich bin jetzt hier kein gutes Beispiel an der Stelle, aber genau, ist das eine erste Reaktion darauf oder war das eigentlich schon immer ein Ansatz, Paul?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was ich auf jeden Fall da schon mal direkt reinstreuen kann, ist, ich glaube, die anderen beiden haben ein bisschen mehr, können ein bisschen mehr aus der Erfahrung sprechen, was so die Entwicklung angeht, da ich ja vergleichsweise kurz dabei bin. Auf jeden Fall kann ich sagen, dadurch, dass ich bedingt durch die Forschung auch immer tendenziell einen sehr internationalen Blick habe, das ist ja durch die Forschungsliteratur häufig bedingt, kann ich sagen, dass es in Deutschland in der Schule so ist, dass die naturwissenschaftlichen Fächer einen sehr, sehr analytisches Verständnis von sich selbst haben. Ein sehr theoretisches und sehr analytisches Verständnis. Das ist per se weder gut noch schlecht. Das ist einfach ein bisschen so. Man hat in vielen anderen Ländern, gerade so ein bisschen im angloamerikanischen Raum, oft einen eher, ja, ich sag mal, so einen eher kreativeren, ein bisschen mehr designorientierteren Ansatz, auch in den einzelnen STEM-Fächern dann.
Aha.
Auch wenn ich keine konkreten Zahlen dazu habe, weiß ich so vom, ich sag mal, Hörensagen beispielsweise, dass es in Neuseeland überhaupt keine Engpässe bei Einschreibezahlen in technischen Studiengängen gibt. Da hat, glaube ich, die Art und Weise, wie Naturwissenschaften unterrichtet werden, durchaus einen Einfluss mit drauf, ohne quasi jetzt hier damit sagen zu wollen, dass das irgendwie fundamental schlecht ist oder komplett umgedacht werden muss. Ich glaube, da kann man eher so ein bisschen erweiternd denken, so ein bisschen früher anfangen, Technik als quasi Fortsetzung von Wissenschaft auch in den Schulunterricht zu denken und reinzubringen. Und ich glaube, da entwickelt es sich in Deutschland langsam in die richtige Richtung. Aber es, was ich so sehe zumindest, könnte da mehr passieren auf schulischer Seite.
Christina.
Ich habe ein Hobby. Ich sammle alte Experimentierbücher. Und ich habe eins von 1906. Und da steht drinne, dass also eine Ursache dafür, dass das ging zum Physikunterricht, dass der Physikunterricht so schlecht angesehen ist in der Schule, liegt darin, dass so wenig experimentiert wird im Physikunterricht. Und das ist irgendwie 1906 geschrieben. Da kann man sich fragen, hat sich denn nur in diesen 120 Jahren knapp gar nichts geändert? Ich gebe Paul recht, Naturwissenschaftslehrkräfte haben ein sehr analytisches Verständnis von ihrem Fach. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie ja in den Fachbereichen meistens studieren. Wenn sie Glück haben, gibt es eine Fachdidaktik. Die bildungswissenschaftlichen Anteile haben auch manchmal nicht sehr viel mit dem konkreten Fach dann zu tun. Ich meine, analytischer Ansatz ist ja auch per se nichts Schlechtes. Ich muss bloß immer wieder die Relevanz klar machen, was hat das mit mir und mit meinem Leben zu tun. Und da ja, gibt es ja jetzt, ich weiß nicht, in den letzten Jahren immer mal wieder gab es auch Lehrplanreformen, wo dann, also ich glaube, die Mathematiklehrkräfte können es schon nicht mehr hören, wie anwendungsorientiert ihr Fach noch werden muss. Ich weiß nicht, ob die Schule das alles reißen kann, weil ich glaube, das mangelnde Zutrauen in den Naturwissenschaften oder dass ich das für mich abwähle, hat einerseits ja mit Schule zu tun. Ich glaube, es hat aber auch ganz viel mit Eltern und mit Rollenbildern zu tun. Vor allen Dingen bei den Mädchen, wo dann die Peer Group sagt, oh nee, Physik, das kann man doch als Mädchen nicht mögen. Also so in Sachen begegnen mir immer noch. Und das, denke ich mal, gegen sowas kommen Schule bedingt, also kann was reißen, aber auch, da sehe ich uns als außerschulische Lernorte leider manchmal auch hilflos daneben stehen, weil da können wir mit der einen Stunde in der Woche, die wir da die Kinder im Bestfall haben, oder dem einen Projekttag im Schuljahr, können wir da leider nicht so wahnsinnig viel reisen. Also das sehe ich immer sehr mit Bedauern, dass es also einerseits Schule ist, aber andererseits eben auch gesellschaftliche Stereotype, gegen die man eigentlich hart ankämpfen muss. Und das ist auch, als ostsozialisierte Frau muss ich sagen, das ist in den letzten Jahren auch leider überhaupt nicht besser geworden.
Ja.
Also muss ich auch leider so sagen.
Ja. Volker, du hattest auch noch einen Gedanken dazu.
Ja, kann mich bei vielen, Christina, anschließen. Bin ja jetzt seit 25 Jahren in verschiedenen Rollen im MINT-Bereich, wenn man so will, unterwegs. Finde schon, dass ich jetzt bezüglich Vorgaben für Schulen, auch gerade für den Unterricht, da schon vieles verändert hat, zum Guten verändert. Also gerade durch eine stärkere Kompetenzorientierung und einen stärkeren Anwendungsbezug sind da schon die richtigen Weichen gestellt. Aber Schule ist ein wahnsinnig träger Tanker, wenn man mal so in so einem Bild sprechen will. es hängt nicht nur von dem, sag mal, Gutwill der Lehrkräfte ab, sondern auch ja von der gesellschaftlichen Sichtweise. Und da ist es leider immer noch so, dass eben ja auch gerade Mädchen trotz herausragender Leistungen in Mathematik von ihren Eltern als schlechter eingeschätzt werden als beispielsweise ihre Brüder und dann auch eher von so einem Studium oder einer Ausbildung in dem Bereich abgeraten wird. Also da bewegt sich vieles in die richtige Richtung. Es ist auch noch viel Luft nach oben, finde ich. Ja? Also in allen Bereichen. Sollte da eigentlich aus meiner Sicht wirklich noch mal ein paar Schippen draufgelegt werden.
Ja, ist ja an sich irgendwo auch ein soziales Nachhaltigkeitsthema, dass man wirklich sagt, man geht noch mal an Stereotype ran und dann eigentlich ja auch an Kinderbuchliteratur, an Kinderserien. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung, einfach weil ich meine eigenen zwei Jungs irgendwie diversitätssensibel gerne also möglichst diversitätssensibel erziehen möchte und jetzt gar nicht explizit mit einem MINT-Fokus, sondern grundsätzlich, dass man irgendwie aware ist, was links und rechts so ist. Und es ist außerordentlich schwierig, da die richtige Literatur zu finden, da die richtigen Kinderserien zu finden und trotzdem den Weg zu finden, dann die eigenen Kinder nicht zu isolieren von Angeboten, die aber vielleicht einfach gerade voll in sind und alle anderen Kinder im Kindergarten das halt gerne sehen oder lesen, wie auch immer, und das dann aber strotzt vor Stereotypen. Also das ist schon eine gigantische Herausforderung. Und ich würde jetzt sagen, in dem Fall ich engagiertes Elternpärchen, wenn ich mir jetzt sage, andere haben das vielleicht gar nicht unbedingt so im Bewusstsein, dass das durchaus wichtig ist, das mit im Blick zu behalten, dann gibt es nahezu kaum Angebote, die es einem einfach machen, das irgendwie mit in den Alltag zu integrieren. Also es ist eine bewusste Entscheidung, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach immer noch komplett Stereotypen geprägt ist. Paul.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, finde ich. Zwei, drei Sachen, die da im Prinzip aufeinandertreffen. Es gibt so im Bereich der ich sag mal, großen Berufswahltheorien, so in der Forschung, gibt es verschiedene, etwas größere. Viele sind schon etwas älter, aus dem letzten Jahrhundert, und haben sich im Prinzip, ich sag mal, in der Forschung wieder und wieder grundlegend bestätigen lassen. Und eine, die so ein bisschen so einen entwicklungsorientierten Ansatz fährt, also quasi sehr auf das Alter sozusagen der jungen Menschen schaut, das ist eine Ausschlusstheorie aus den USA von Frau Gottfriedson, die ist eigentlich, finde ich, sehr spannend, sagt am Ende des Tages, eine der ersten Entscheidungen im Ausschluss von Berufsfeldern ist auf Basis Geschlechtsstereotyp, und die findet, je nach natürlich individueller Entwicklung des Kindes, aber die findet so zwischen 5 und 8 Jahren statt.
Aha.
Das ist der Bereich, wo die jungen Menschen anfangen zu sortieren, das ist eher ein Frauenberuf, das ist eher ein Männerberuf, und dementsprechend schmeiße ich den quasi jetzt schon von meiner Landkarte runter und gehe dem gar nicht mehr groß weiter nach. Noch bevor so Dinge kommen wie, kann ich das überhaupt, was kann ich damit für die Gesellschaft machen, solche Gedanken, so komplexe, die spielen auch gar keine Rolle, sondern das ist wirklich, ne, die Bilder, die vermittelt werden, weil die entstehen im Regelfall ja auch nicht aus dem Nichts, diese Bilder, die werden irgendwie ungewollt oder gewollt vermittelt und sorgen da schon für so einen unterbewussten Ausschluss durchaus. Also dementsprechend würde ich sagen, es ist halt auch ganz, ganz wichtig und erheblich, dass in frühem Alter bereits so diese stereotype Vorselektion, dass da so ein bisschen, da muss wirklich was gegen getan werden, wenn langfristig wirklich wieder mehr Menschen, insbesondere mehr Mädchen, aber generell mehr junge Menschen irgendwie in den MINT-Bereich sollen.
Ja, Volker hatte das, glaube ich, gesagt, dass man überhaupt mehr Aufklärung gibt, wie unterschiedlich Berufe sein können. Also nicht nur klassisch, ich werde Lehrerin, Ärztin, Polizistin, Feuerwehrfrau beispielsweise. Das sind so die Berufe, die sind im Kindergarten natürlich, Baggerfahrerin könnte ich auch noch werden, aber so, dass man einfach zeigt, das ist ja teilweise noch wirklich zur Studienwahl ein Ding. Also ich habe damals das Studienangebot mir angeguckt von den Universitäten und ich bin aus allen Wolken gefallen, was es überhaupt gibt. Also es war mir gar nicht klar, was man überhaupt alles studieren kann und was man dann damit überhaupt werden kann. Ich wusste zwar ab der 9. Klasse in etwa, was ich werden möchte. Das heißt, für mich war es irgendwie schon klar, aber trotzdem hat mich das total überrascht. Ich weiß, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass sie das total auch dann überfordert an der Stelle, weil es ist quasi, ich habe das Abi in der Tasche, jetzt gefühlt muss ich mich entscheiden und jetzt werde ich damit konfrontiert, dass es noch so viel mehr gibt, neben dem, was mir irgendwie bekannt war. Und dann eben auf der anderen Seite, dass man da sagt, okay, man löst sich eben genau in diesem Alter dann schon aktiver von den Stereotypen. Also ich weiß, im Kindergarten gibt es das mindestens einmal eine Projektwoche zu, welche Berufe kennt ihr, was machen eure Eltern, und dann wird das auch so aufgeschrieben. Dann ist das irgendwie die Bäckerin und der Polizist oder der Bürgermeister, und dann da stand dann noch, darf in einer Villa wohnen. War das bei uns zum Beispiel im Kindergarten. Also da werden natürlich einfach Stereotype ungefiltert von den Kindern wiedergegeben, ganz kindlich assoziiert, geprägt und dann aber auch nicht unbedingt in Relation gesetzt. Auch das erfordert ja aber auch eine totale Aufklärungsarbeit bei den PädagogInnen jetzt beispielsweise im Kindergarten. Christina.
Ja, also erstmal die Frage, die mir jetzt sofort auf den Nägeln brennt, das ist doch unabhängig davon, bist du denn das geworden, was du in der 9. Klasse werden wolltest?
Ich wollte eigentlich immer Kinderärztin werden, dann habe ich festgestellt, ich kann gar kein Blut sehen und keine Nadeln. Ich falle immer in Ohnmacht, nachdem ich 3 Praktika gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Journalistin werden, und genau das habe ich dann voll euphorisch verfolgt.
Wow, großartig. Also ich gebe dir völlig recht, man muss als Elternteil aktiv gegen Stereotype arbeiten. Das ist anstrengend, weil die Kataloge, das Kaufhausregal, das Spielzeug sagt immer was anderes. Es sagt immer, es gibt Sachen, die machen nur Jungs, und es gibt Sachen, die machen nur Mädchen. Und es geht mit dem Spielzeug los, und das verfestigt, es ist der Start dafür, so dieses, es gibt was für Jungs, es gibt was für Mädchen. Das ist der Start dafür, dass dann auch irgendwann mal gesagt wird, okay, es gibt also offensichtlich auch Berufe für Jungs, und es gibt also offensichtlich auch Berufe, die können nur Mädchen machen. Und es ist anstrengend und kostet Arbeit, gegen diese Stereotype anzukämpfen. Und ich kann nur alle Eltern, die da draußen irgendwie zuhören, ermutigen, das zu tun. Weil wir merken das in unseren Angeboten. Wenn wir Robotikangebote machen, melden sich jetzt fast nur noch Jungs an. Mhm. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Und das ist auch der Grund, weswegen wir eben in die Schulen, zum Beispiel in die Nachmittagsangebote vor Ort gehen, weil dort eben Jungs und Mädchen da sind. Und weil es dann eben nicht davon abhängt, ob die Mutter beschließt, oh, Roboti könnte auch was für meine Tochter sein, sondern die ist dann eben einfach da und macht mit. Und ich kann also wirklich nur den Appell an alle Eltern richten, bitte, 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 guck da sensibel drauf, weil es, um dann nochmal auf Volkers Eingangsstatement zurückzukommen, es hängen die beruflichen Perspektiven dran. Ich habe jetzt in der Verwandtschaft eine junge Frau getroffen, die ist 28, hat ein Nicht-Mit-Fach studiert und sagt jetzt, ich habe das damals so völlig für mich ausgeschlossen. Wenn ich jetzt gucke, wie bescheuert war ich eigentlich? Es ist so viel einfacher mit den Jobperspektiven. Es ist so viel einfacher, es sind die coolen Jobs. Warum hat mir das damals niemand gesagt?
Also mir geistern gerade, oder ich habe mich daran erinnert, in den letzten 2 Folgen, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass es beispielsweise diesen, ich weiß, in manchen Bundesländern verpflichtenden, nicht in allen, diesen Test gibt, welche Berufsmöglichkeiten könnten zu mir passen. Wie heißt er denn? Unsere eine Expertin hat quasi erzählt, dass sie den auch gemacht hat, damals als angehende Studentin, und ihr nicht einmal irgendwie ein MINT-Beruf vorgeschlagen worden ist, und sie jetzt als Professorin diesen Test ebenfalls gemacht hat, explizit. Also sie wollte unbedingt das Ergebnis haben, dass quasi das auch rauskommt, was sie jetzt macht. Und es ist partout nicht rausgekommen, wo wir uns dann auch gefragt haben, wahrscheinlich gibt es auch da wieder einfach Systeme, die immer noch vor Stereotypen strotzen, wo selbst eine MINT-begeisterte junge Frau einfach gar nicht unbedingt einen MINT-Beruf ausgespuckt bekommt, weil da diese Assoziationen noch drin sind. Also das sind einfach auch Systeme, die dahingehend dringendst überarbeitet werden müssten. Und ich finde es total spannend, dass wir uns eigentlich über Nachwuchs im MINT-Bereich unterhalten, aber auch über Gleichberechtigung und Stereotypenbildung, die offensichtlich damit einhergehen, weil wir einfach an allen Ecken einen akuten Nachwuchsmangel in den MINT-Bereichen haben und das offensichtlich damit zusammenhängt, dass einfach eine ganz große Zielgruppe ausgeschlossen wird, aber gar nicht von den Leuten im MINT-Bereich selbst. Und das war in der letzten Folge auch ganz interessant. Sobald man im Studium ist, fühlen sich ganz, ganz viele junge Frauen unfassbar willkommen, unfassbar wohl und haben gar nicht unbedingt das Gefühl, sich permanent noch beweisen zu müssen. Ich bin mir sicher, es gibt auch da andere Beispiele. Aber so grundsätzlich war das erstmal, fand ich, ein interessantes Statement zu sagen, bis zum Studium selbst musste ich mich dafür verteidigen, dass da meine Interessen und meine Leidenschaft irgendwo ist, aber dann war ich quasi in meiner Community angekommen. Sehr interessant, dass da an sich eine Community ist, die mit offenen Armen dastehen und durchaus das dagegen tun wollen und aber ein gesamtgesellschaftliches Bild herrscht, wo es offensichtlich sehr schwierig ist, überhaupt gegen anzukommen. Volker.
Ja, ich würde trotzdem noch mal ganz kurz bei dem Thema Berufsorientierung bleiben, wenngleich ich mich auch ein bisschen von dem Gender-Aspekt, den ich aber voll unterschreiben würde. Ich hatte es schon eingangs gesagt, zum einen bin ich wirklich der Meinung, man muss früh starten und man darf aber dann auch später in der weiterführenden Schule nicht nachlassen. Ich habe das selbst bei mir erlebt. Nun habe ich 1991 Abitur gemacht, also schon ein paar Jährchen her. Damals war die Berufsauswahl noch nicht ganz so gigantisch wie heute, aber ich war total überfordert. Ich war ein guter Schüler, aber ich wusste nur, ich will was mit Chemie machen, aber irgendwie was. Dann habe ich erstmal Chemieingenieurwesen studiert, habe dann gemerkt, das ist es nicht. Und auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch Richtung Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, es ist im Nachhinein wichtiger, auch mal das Falsche zu machen, was zu probieren. Und dieses Scheitern habe ich im Nachhinein eigentlich nicht als Scheitern empfunden, weil ich habe gewusst, okay, das war es halt nicht.
Ja.
Bin dann auf Lehramt gewechselt, war die absolut richtige Entscheidung, hatte ich mir vor diesem Irrweg nicht zugetraut. Zum einen natürlich besser beraten, aber auch einfach mal was probieren, nicht vor lauter Unentschlossenheit dann nichts machen. Und vielleicht noch die Lösung, habe ich gerade gestern gehört. Ich glaube, da kann KI auch ganz viel leisten, was eine berufliche Orientierung, Berufsberatung angeht, weil wenn das weiter und auch eben entsprechend gefüttert wird, kann natürlich so eine Beratung, die in Sekundenschnelle alle möglichen Berufsfelder sozusagen in petto hat und dann vielleicht auch nochmal bestimmte Dinge nachfragen kann. Also da würde ich mir schon viel erwarten, was jetzt eben Berufsberatung angeht.
Total. Ich will das Thema damit gar nicht wieder hochholen, aber auch da muss man natürlich gucken, dass die KI dann die dementsprechenden stereotypfreien Daten nutzt, um dann da besser beraten zu können als vorherrschende Systeme. Aber absolut, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das eine sehr gute Unterstützung sein kann. Ich habe noch zwei für mich ganz wichtige Themen. Auf der einen Seite frage ich mich jetzt bei euch, wir haben jetzt drüber gesprochen, klar, ein großes Thema haben wir jetzt als Herausforderung auch hier herauskristallisiert. Aber was sind so Ansätze, wo ihr sagt, das verfolgt ihr persönlich, beziehungsweise es hat sich auch einfach in den letzten Monaten, Jahren ergeben, das sind Neuausrichtungen, ganz klare, wie ihr jetzt auf eventuell mangelnde Einschreibezahlen oder vielleicht auch Unternehmensfeedbacks reagiert, die eben Nachwuchs suchen, die Recruiting-Probleme haben. Wie adjustiert ihr in den Themen, in der Ansprache? Christina?
Also wir müssen auf steigende Bedarfe reagieren. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht. In Thüringen ist, über Gründe müssen wir nicht diskutieren, aber wir haben ein ganz eklatantes Fachlehrkräfteproblem in den Schulen. Und wir können da auch mit unseren ganz beschränkten Vereinsmitteln die Welt nicht retten. Aber was wir zumindest versuchen, ist, Begegnung mit Naturwissenschaften zu ermöglichen. Auch das können wir nicht alleine machen. Aber wir versuchen, all denjenigen Leuten, die das gerne machen wollen, Unterstützung zu bieten. Das ist so in den letzten 4, 5 Jahren völlig ungeplant und völlig ohne Fördermittel eins unserer größten Geschäftsfelder geworden. Also Geschäftsfelder in Anführungsstrichen, weil wir verdienen damit kein Geld, dass wir Experimentiermaterialien und Expertise zur Verfügung stellen, dass wir also Leute qualifizieren, Eltern, Hortnerinnen in der Nachmittagsbetreuung, die vielleicht keinen unbedingten MINT-Hintergrund haben, zu sagen, wir geben dir alles das, was du brauchst, um zumindest erstmal grundlegende Begegnungen mit Naturwissenschaften, mit Programmieren zu ermöglichen. Wir verleihen Robotik-Sets, wir verleihen Mikroskope, wir verleihen großenteils selbstentwickelte Experimentiermaterialien, um einfach ein bisschen mehr Breite, so diese Erstbegegnung hinzubekommen. Ich meine, wir können uns da viel von Sportvereinen und von Musikschulen abschauen. Die machen ein Instrumentenkarussell, die schicken irgendwelche Trainer mal in die Schulen für so eine extra Sportstunde. Und wir wollen auch, sage ich mal, versuchen, so in diese Breite zu kommen und zu sagen, das hat auch was mit deinem Leben zu tun und also für die Kinder und Jugendlichen hier, das kann spannend sein, das hat was mit deinem Leben zu tun und auch für die Leute, die das vielleicht gern machen wollen, aber jetzt keinen Bock haben, da irgendwie sich einen Haufen Experimentierkits zu kaufen, denen auch ganz schnell was an die Hand zu geben, zu sagen, hier, hol dir die Box, mach dein Angebot.
Ja.
Das ist so das, was wir als einen Punkt versuchen.
Volker, dein Punkt war natürlich ein anderer, aber ich kann mir vorstellen, dass da, also auch da KI ein großer Gewinn sein kann. Ich weiß, letztes Jahr gab es das, glaube ich, schon, die persönliche KI bei Snapchat, also eine KI-Freundschaft sozusagen, die man ja durchaus mit einem MINT-Fokus auch nochmal ausrichten könnte, weil mein Stand ist, dass Musikschulen und auch Sportvereine, also das ist grundsätzlich, Freizeitaktivitäten von jungen Menschen, das verändert sich grundsätzlich und es ist grundsätzlich eine Herausforderung, da irgendwie junge Leute, ich sag mal, in eine Aktivität zu begeben. Der Screen ist einfach interessant und vielleicht auch an der Stelle interessanter und vielleicht kann das ja aber auch dahingehend ein Pluspunkt, also ein Pluspunkt in Anführungsstrichen, sage ich mal, weil es sollte schon eine gesunde Balance sein, aber dass man da auch einfach sagt, okay, das Interesse ist da, das sind Technologien, die Digitalisierung spielt uns eventuell da in die eigenen Karten, weil wir das wiederum nutzen, um überhaupt aufzuklären, was ist hier wie wo möglich und warum kannst du jetzt das Game so und so spielen beispielsweise, Volker.
Ich würde nochmal auf die Frage zurückkommen, die du gestellt hast, in welche Richtung man denkt, was man so auch an Neuartigen überlegt. Jetzt ist es ja so, dass wir ja oder ich verantwortlich bin für die MINT-Strategie eines gesamten Bundeslandes, wenn man so will. Ja. Und wir dann natürlich zum Teil sehr strategische Überlegungen haben. Und ich würde gerne mal so eine Mischung machen zwischen strategischen Überlegungen, die ich für erfolgversprechend halte und vielleicht auch so zwei, drei Dingen, die ich jetzt punktuell für interessant finde. Also ich habe es vorhin schon angedeutet, es geht nur über Zusammenarbeit. Zusammenarbeit, Schule, außerschulische Akteure, Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke. Das ist für mich ein ganz zentraler Gelingensfaktor für die MINT-Förderung in Rheinland-Pfalz, dass es uns eben gelungen ist, alle Akteurinnen und Akteure in Rheinland-Pfalz, die MINT machen, zusammenzubringen. Ob das jetzt Schulen sind, ob das jetzt Hochschulen sind, ob das jetzt Schülerlabore sind, Schülerforschungszentren, dass man voneinander weiß. Und dann ist man auch beim zweiten Punkt, die Transparenz muss erhöht werden. Ich muss leicht erfahren können, wo kann ich welche MINT-Dinge denn in meiner Umgebung machen. Vielleicht noch zwei Dinge, die wir jetzt verfolgen. Ist vorhin, glaube ich, auch schon mal angeklungen, adressatengerechte Ansprache, also über MINT-Festivals. Da kommt ein YouTuber oder TikToker und es gibt auch eine Band abends und vormittags gibt es eben MINT-Input oder man kann Dinge ausprobieren, 3D-Druck, die Feuerwehr ist da, hat ja auch viel mit MINT zu tun. Also wirklich Formate sich zu überlegen, die Jugendliche abholen.
Ja.
Und irgendwie ist so eine ganz, ich will nicht sagen neue Erkenntnis, aber auch mal mit den Schülerinnen und Schülern sprechen. Also wir machen ja vieles, von dem wir denken, aus meiner Sicht, ich bin 50 plus, was denn eigentlich sinnvoll wäre und die Schüler interessieren könnte. Und manchmal vergesst man so ein bisschen, die einfach mal zu fragen, ist es das, womit ihr Feuer fangt? Und insofern sind wir jetzt auch gerade in Rheinland-Pfalz da intensiver mit unserer Schülervertretung im Austausch, um einfach auch mal zu gucken, was sind denn die Themen, was sind denn die Projekte, die die Schülerinnen und Schüler interessieren?
Ja, finde ich total wichtig. Das war hier sozusagen auch das ausschlaggebende Argument zu sagen, wir passen dahingehend unseren Podcast an, weil es ist super schön, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was eben gefallen könnte. Und ich glaube, das sollte auch nie aufhören. Aber auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass wir in einer unheimlich schnelllebigen Gesellschaft leben, wo ich selbst unter Lehrkräften, also ich habe viele junge Lehrkräfte im Freundinnenkreis, die selber sagen, ich verliere den Zugang. Ich bin keine 10 Jahre älter, aber ich verliere den Zugang zu den jungen Leuten, die haben ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten, die werden ganz anders geprägt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch irgendwie sagen soll, wie auch immer. Und ich glaube, da ist die Reaktion ein sich gegenseitig zuhören, miteinander, wertschätzender Umgang, der einzig mögliche Ansatz, als zu sagen, die Gruppen radikalisieren sich sozusagen noch mehr, Generationen spalten sich schon früher auf, das Verständnis ist nicht mehr da und man überlässt sozusagen die junge Generation sich einfach selbst, so nach dem Motto. Das erlebe ich nämlich leider immer häufiger und weiß da noch nicht so ganz, wie ich das für mich einordnen soll, weil ich das, also das ist ja der falsche Weg, glaube ich. Und das, also das ist so zumindest mein Statement oder meine Einschätzung dazu. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das irgendwo hinführen sollte. Jetzt möchte ich aber abschließend, wir sind ja schon relativ fortgeschritten, von euch eine persönliche Anekdote. Also habt ihr wahrscheinlich ganz viele Momente, ihr könnt auch von ein, zwei Momenten berichten, aber ein Moment, wo ihr sagt, das war ein Projekt oder das war auch ein Austausch mit einer jungen Person, wo ihr einfach das Gefühl hattet, daran denkt ihr vielleicht gerne zurück oder das hat in euch sozusagen das Feuer noch höher lodern lassen, wenn es darum geht, MINT-Begeisterung bei jungen Leuten zu erwecken? Oder ihr habt einfach das Gefühl gehabt, in dem Moment, die Glühbirne über dem Kopf hat geleuchtet, die Person hat sozusagen ihr MINT-Aha gehabt. Paul nickt.
Ja, ich denke sehr, sehr gern an ein Profilseminar zurück, das wir mitbetreut haben. Das war streng genommen ein Biologieprofil. Und die haben dann im Zuge des Profilseminars, haben sie sich so ein bisschen mit dem Thema Kunststoffe und Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir haben dann so ein bisschen in der Gestaltung, in der Beratung der Projekte, in der Konzeption und so mitgeholfen. Und ich hatte dann eine Schülerinnengruppe, es waren 4 Mädels, 3-mal zu Besuch in Kiel. Die sind dann tatsächlich angereist mehrfach. Und die haben im Zuge dieses Profilseminars, haben die eigentlich ein sehr nettes Projekt gemacht, das natürlich quasi einen gewissen naturwissenschaftlichen Fokus hatte, einfach aufgrund des, ich sag mal, Rahmenthemas, haben allerdings eine Müllsammelstation gebaut für die Ostsee. Hier in Kiel am Strand haben sie sie aufgestellt und haben dazu Informationsmaterial erarbeitet. Diese Gruppe selbst hat auf keine Art und Weise irgendwie forschend gearbeitet, sondern im Prinzip so eine kleine Mischung aus einer Entwicklungsarbeit und Wissenschaftsjournalismus. Mhm. Und in dem Moment, in dem diese Gruppe für sich erkannt hat, okay, wir müssen hier irgendwie nicht investigativ vorgehen oder analytisch, sondern wir können quasi handfest, produktiv was machen und auch so ein bisschen journalistisch Richtung Aufklärung arbeiten, hat bei allen 4 von denen tatsächlich so richtig die Begeisterung wieder angefangen. Und ich glaube, die waren eigentlich alle 4 eher nicht so, oder hätten über sich selber vermutlich alle 4 eher nicht gesagt, dass sie großes naturwissenschaftliches Interesse hatten. Mhm. Spannenderweise sich trotzdem immerhin für ein Bioprofil entschieden, aber trotzdem, in dem Moment glaube ich, als denen 4 so richtig klar wurde, okay, wir können hier einfach im Kontext Naturwissenschaft was aufarbeiten, was erstellen und damit anderen Leuten was Gutes tun, potenziell, und unserer Umwelt, hat es, glaube ich, für die 4 richtig gezündet. Und das war für mich ein sehr schöner Moment, weil es mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass halt Reaktionsschemata, mathematische Gleichungen und Stammbäume halt nicht der einzige Zugang zur Wissenschaft ist, auch zur Naturwissenschaft, sondern dass sehr, sehr vielfältig ist, es sehr, sehr viele Wege rein und gefühlt noch viel mehr rausgibt und es halt irgendwo ein Themengebiet ist, was uns irgendwo als Menschheit einfach alle betrifft. Ich finde es persönlich immer sehr schön, wenn junge Menschen irgendwie so ein bisschen die Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik für sich erkennen, ob sie daraufhin dann halt sich in die Richtung orientieren beruflich. Ist ja quasi dann der nächste Schritt, muss gar nicht sein, aber das finde ich immer schon sehr schön. Und das war für mich so ein sehr, sehr interdisziplinärer Moment fast im Zuge dieser Projektarbeit. Und an die denke ich sehr gern zurück. Auch mit dem Gedanken, dass halt nicht alle Leute MINT für sich gleich interpretieren oder das Gleiche daraus ziehen und unbedingt.
Ja. Ja, alleine, dass man es schafft, dass da keine Abwehrhaltung mehr ist, sondern eher eine Offenheit, dass man sozusagen sich da überraschen lässt. Ich weiß, in der letzten Podcast-Folge hatte die eine Expertin auch gesagt, dass ingenieurwissenschaftliche Berufe total kreativ sind. Da kommen die meisten vielleicht gar nicht drauf. Aber das ist nicht nur Theorie, sondern ganz viel kreative Vorstellungskraft. Oder dass Biomedizintechnik nicht nur am Laptop stattfindet, wo vielleicht irgendwelche Programme programmiert werden, sondern auch wirklich ein Austausch mit den Menschen stattfindet, um überhaupt den Anwendungsbereich greifen zu können. Das ist vielleicht auch nicht allen sofort klar, weil vielleicht Leute sagen, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Ja, ja. Aber das kannst du auf jeden Fall auch im MINT-Bereich. Christina.
Was Paul gesagt hat, was ich auch immer total schön finde, ist, wenn man so junge Menschen über einen gewissen Zeitraum begleitet und dann auch Entwicklung sieht. Also wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, dass auch bei uns junge Menschen einen Rollenwechsel hatten. Also dass die zum Beispiel in der 4. Klasse bei uns in die AG Programmieren mit dem kleinen Hamster gekommen sind. Und dann in der 7. und 8. Klasse dann selber eine AG-Leitung gemacht haben, also eine Chor-AG-Leitung. Das war dann gerade zu Corona-Zeiten, wo das alles online stattgefunden hat und wo die dann selber kleine Teams beim Programmieren begleitet haben. Oder jetzt ganz aktuell ein AG-Leiter bei uns, der hat letztes Jahr Abitur gemacht und war seit der 5. Klasse bei uns im Schülerforschungszentrum dabei und ist jetzt bei uns AG-Leitung. Und das ist total schön. Also allein schon, wenn ich davon erzähle, geht mir das Herz auf. Oder auch, wenn wir Seminarfacharbeiten betreuen, das ist eine Prüfungsleistung, die in Thüringen erbracht werden muss, was so eine eigene wissenschaftsprobedeutische Arbeit. Und wenn dann so nach 1,5 Jahren die Teams dann vorbeikommen und sagen, Danke, Frau Walter, dass Sie uns unterstützt haben und vielen Dank, dass Sie uns auch dazu gedrängelt haben, ein Experimentierthema zu machen. Wir haben festgestellt, die anderen Gruppen mit ihren Umfragen, die hatten ja so eine blöde Arbeit und das hat bei denen überhaupt nicht funktioniert und wir mit unserem Experiment, wir sind total gut durchgekommen. Und dann denke ich, ja, hast du was gelernt?
Ja, alleine der Gedanke kam mir jetzt gerade nochmal, aber ich finde den unheimlich wichtig. Es war für mich eines der größten Aha's in meinem Studium, diese Eigenständigkeit, die dadurch auch gefördert wird. Also ich glaube, frühzeitig das Arbeiten in einem Forschungskontext auch schon an Schulen zu bringen, fördert auch die Individualbildung selbst total. Also ich glaube, es kann sogar in einem Demokratiebildungsprozess unheimlich unterstützen. Also ich habe in meinem Studium beispielsweise eine Quellenkritik erlernt. Also Dinge in Frage stellen. Warum werden von welchen Leuten wo welche Dinge publiziert? Eben mit welchen Intentionen? Aber auch wissenschaftliches Arbeiten jetzt im Labor beispielsweise. Also ich hinterfrage ja Dinge. Ich versuche Lösungen und Ansätze auf vielleicht Kontexte zu finden, wo es eben nicht nur diese eine Lösung gibt, sondern vielleicht gibt es auch noch die zweite, dritte, vierte und noch einen anderen Ansatz. Und dieses Hinterfragen, Erlernen, das ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was an der Schule schon so prägnant ist. Und ich glaube, es hat aber ganz viel Potenzial eben auch darüber hinaus im eigenen Alltag, im Umgang eben mit der Gesellschaft selbst. Also ich sehe das, also für mich war das, wie gesagt, mindblowing. Ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt endlich verstanden, wie ich in meiner Gesellschaft funktionieren möchte, durch die Methoden, die ich im Studium erlernt habe. Volker, was ist denn dein Moment, wenn es den so gibt?
Den gibt es schon. Also spontan fällt mir da eine Begebenheit aus meiner Lehrerzeit noch ein. Ich hatte ja damals als noch relativ junger Lehrer auch viele Chemie-Grundkurse unterrichtet. Und so ein Chemie-Grundkurs, muss man wissen, ist immer so eine ganz spannende Mischung, weil da sitzen eben nicht nur Menschen, die wirklich für Chemie brennen, sondern auch manchmal welche, die eigentlich nicht wussten, was sie sonst wählen sollten. Und diese Mischung ist so ganz, ist, finde ich, jetzt im Vergleich zu anderen naturwissenschaftlichen Fächern nochmal eine ganz besondere. Und ich erinnere mich an einen Grundkurs, wo dann 4, 5 Jahre danach mir zwei Schüler per Post eine Flasche Whisky geschickt haben und haben dazu geschrieben, sie hätten jetzt erfolgreich ihr Chemiepraktikum oder ihr Chemie-Vordiplom war das, glaube ich, absolviert und sie hätten jetzt erst erkannt, wie gut es doch eigentlich gewesen wäre, in Chemie das einfach mitzunehmen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich mich selbst da als großartiger Chemielehrer herausstellen will, sondern weil es für mich, natürlich hat es mich gefreut, klar. Also ich trinke zwar keinen Whisky, aber die Flasche steht immer noch oben auf dem Schrank und jedes Mal, wenn ich da hingucke, freue ich mich. Aber es zeigt für mich nochmal, wie wichtig Lehrkräfte in solchen Biografien sind und auch welche Verantwortung eben auch Lehrkräfte haben. Sie können das mitentscheiden ein Stück weit, ob ein beruflicher Weg in den MINT-Bereich geht, ob sie für MINT begeistern können. Oder ob sie eben, ja, diese Motivation nicht rüberbringen können. Und insofern ist es auch was, wo ich auch immer dran denke. Wir müssen gucken, dass wir eben die Lehrkräfte jetzt wieder so aus meiner systemischen Perspektive gedacht, die Lehrkräfte mitnehmen und da denen auch attraktive Angebote schaffen, um wirklich einen spannenden MINT-Unterricht zu machen.
Ja, total. Oder darüber habe ich jetzt ein paar Mal darüber nachgedacht, zusätzlich auch einfach identifikationsstiftende entweder Angebote oder auch Personen etablieren. Also ich glaube, wir kennen das alle, dass man irgendwie, keine Ahnung, als junges Kind, ich weiß, ich fand Sven Hannawald total toll, warum auch immer, ist ein Skispringer und es hat mich total begeistert für den Skisport und es war für mich ganz, ganz lange prägend und Kinder und auch junge Erwachsene und ich glaube auch darüber hinaus, wir suchen uns Personen, die wir inspirierend finden, die uns irgendwo identifikationsstiftend zur Seite stehen, an denen wir uns orientieren und ich glaube, das kann es auch im MINT-Bereich deutlich mehr geben, ob das jetzt ausschließlich oder auch, also ich glaube, es sollte auch bei Social Media mehr stattfinden. Wissenschaftskommunikation auf Social Media ist, finde ich, noch durchaus ausbaufähig. Gibt es, aber eben mit Luft nach oben. Aber man hat das, glaube ich, in der Corona-Pandemie-Zeit durchaus gesehen, dass plötzlich Formate extrem an Popularität gewonnen haben, die durchaus auch schon vorher da waren. Also es ist nicht so, dass die ausschließlich deswegen plötzlich entstanden sind. Und trotz, also da hat es plötzlich wie so einen Klick gemacht. Es war interessant und dann haben sich Leute damit identifiziert. Und ich glaube, das kann man durchaus noch mehr ausbauen, dass man einfach Vorbildpersonen schafft, an denen man sich orientiert, die einfach zeigen, wie cool MINT und MINT-Berufe sein können und die einen da ein bisschen mehr mitnehmen. Ich weiß, aus der Uni sagt man immer, aus dem Elfenbeinturm heraus. Ich glaube also, da möglichst barrierearm zu den Leuten kommunizieren, wie so ein Daily, ich nehme euch eben mit, eher etablieren als ein, ich präsentiere euch heute wissenschaftliche Fakten und wie ich darauf gekommen bin. Eher ein, so funktioniert Forschung, könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, das kann ergänzen zu Lehrkräften und sollte ergänzen zu Lehrkräften, weil was Christina auch gesagt hat, ich glaube, irgendwo sind Lehrkräfte dann auch an der Grenze, was überhaupt zu leisten ist. Und da muss einfach an anderer Stelle dann noch mehr passieren. Aber es waren sehr schöne Momente und jetzt bin ich gespannt. Ich werde diese Frage quasi umgekehrt in der nächsten Folge stellen, was Momente bei unseren jungen Schülerinnen und Schülern waren, wo sie das Gefühl hatten, da fing ihre MINT-Begeisterung an oder das hat dazu geführt, dass sie ihren Schwerpunkt auf MINT gesetzt haben. Ich weiß, so viel kann ich schon mal teasern. Alle drei haben inzwischen in ihrer Schulzeit bereits einen MINT-Fokus gelegt und machen da Dinge. Bereits im MINT-Bereich, alle drei in Schleswig-Holstein und alle drei auch so, dass sie selber das Engagement verspüren, MINT nach außen tragen zu wollen. Also auch da schon sehr, sehr früh, finde ich, sensibilisieren und Leute in ihrem Alter mit begeistern wollen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit heute.
Sehr gern.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Mit vielen wichtigen Botschaften nach draußen. Ich bin gespannt über Feedback von unseren jungen, aber auch älteren ZuhörerInnen und auch auf die, ja, auf die Entwicklung in diesem Jahr. Also ich sage immer, gerade jetzt in der Zeit, wo, glaube ich, auf der einen Seite Leute wieder verstärkt darauf gucken, wo habe ich einen sicheren Beruf, wo habe ich ein sicheres Gehalt, aber auch, wo kann ich etwas bewirken, womit kann ich eventuell Menschen helfen, beziehungsweise womit kann ich unseren Planeten retten, sage ich immer, da sind die Argumente eigentlich absolut in den MINT-Berufen und in den dementsprechenden Studiengängen und das deutlich stärker zu nutzen in der Außenrepräsentation macht für mich nur Sinn. Ich sage immer, die Berliner TU, die nennt das Ganze jetzt Zukunftsberufe. Ich glaube, das ist absolut sinnvoll. Deshalb, ich bin mal gespannt, wie lange wir uns noch über Herausforderungen unterhalten, beziehungsweise vielleicht sprechen wir uns ja in anderthalb Jahren und sagen, welche Erfolge seitdem schon verbucht werden konnten. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, Paul, dir für deine Promotion weiterhin und den anderen ganz viel Erfolg für die weiteren schönen Projekte und für die weiteren schönen Momente mit jungen Menschen. Und an unsere ZuhörerInnen, ihr dürft und könnt uns natürlich gerne folgen auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne auch bei unseren ExpertInnen hier melden. Die Kontaktdaten werdet ihr in den Shownotes finden. Genauso auch, wie ich alle besprochenen Angebote hier einmal in die Shownotes packen werde, sodass ihr da mal schauen könnt. Vielleicht lebt ihr selber in und um Jena oder könnt wiederum davon losgelöst inspiriert schauen, was es an MINT-Angeboten in eurem Bundesland so gibt. Bis dahin freue ich mich auf in einem Monat euch wieder zu hören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.